Ja, auf ein neues. Herzlich willkommen an alle da draußen zu einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag. Und ja, der Johnny grinst schon, weil er sich total freut auf den heutigen Abend mit unserem heutigen Gast. Erstmal herzlich willkommen, Johnny. Ohne dich bin ich ja hier total aufgeschmissen. Grüß dich. Ja, prima. Und unser heutiger Gast, ja, muss man ihn vorstellen oder nicht, weiß ich nicht, aber ich mache es mal. Er ist zweifacher deutscher Meister. Sekundant von Hikaru Nakamura, Deutschlands zweitgrößter Schach-YouTuber und Gründer und Betreiber der Schachschule Chessens und noch ganz vieles mehr. Und darüber werden wir alles reden. Niklas Huschenwedt. Hallo Niklas, grüß dich.
Hallo Michael, hallo Johnny. Ja, da habt ihr ja einiges vor für heute.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben viele Themen. Sag erst mal, was hast du eigentlich lieber, Niklas oder viele sagen ja Huschi? Wie soll man dich ansprechen?
Ja, Niklas ist schon okay. Niklas ist okay. Ein bisschen professioneller. Ja, ja. Huschi ist noch aus den Schultagen tatsächlich, kam das her. Und dann, naja, dann brauchte ich irgendwann so einen guten Namen für mein Leechers-Team. Und dann habe ich eben Team Huschi daraus gemacht. Klingt ja auch irgendwie ganz witzig, aber ja, eigentlich ist das von damals. Johnny kennt den Namen natürlich noch gut. In der Schachszene haben mich auch mal viele genannt. War das so damals? Ich weiß gar nicht mehr, Johnny.
Ja, doch, doch. Also es ist immer, wenn ich mit Leuten über die spreche, es ist immer Huschi.
Ach, immer noch,
ja? Okay. Ja, es ist auch mehr, ist eindeutiger. Also Niklas gibt es ja vielleicht so ein paar. Und viele denken ja zum Beispiel, Nikolas Lubbe würde auch Niklas, das wird auch häufig sozusagen in einem verwendet. Und da ist Huschi zumindest, ich habe mich neulich mit Christian und Efi Zickelbein getroffen zu einem Abendessen. Da war auch immer, wenn wir von dir geredet haben, war
Huschi. Okay. Gut, ja, dann ist das so. Aber ja, gerne Niklas.
Okay, alles klar. Ja, du warst hier schon das eine oder andere Mal Thema im Podcast, als wir über Johnnys Zeit beim HSK gesprochen haben. Da war der ja Mannschaftskameraden und Johnny hat erzählt, er hat immer auf dem Einzelzimmer bestanden, es sei denn, es gab einen Zimmergenossen, mit dem er bereit war, auf ein Doppelzimmer zu gehen und das warst du. Wie ist denn deine Perspektive darauf, auf diese Zimmergenossenschaft?
Das ehrt mich natürlich sehr, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Aber um ehrlich zu sein, habe ich nicht wirklich viele Erinnerungen an diese Zeit. Also ich weiß, dass wir mal auf einem Turnier zusammen waren, Johnny.
Dubai.
Aber ja, das natürlich auch. Da waren wir aber nicht auf einem Zimmer, sondern es war irgendein anderes Zimmer, irgendein anderes Turnier. Ich glaube, da war noch jemand mit im Zimmer. Ich glaube, es war in Deutschland irgendwie gewesen.
Nein. Das war, wir waren in Dubai auf einem Zimmer. Wir waren damals mit Andi Albers und Jade Schmidt da. Und du hast immer deinen Laptop so ganz komisch hochkant in den Schrank getan, damit er nicht überhitzt, wenn der über Nacht durchgerechnet hast und du am Ende drauf gucken konntest, sag, jo, 0-0-0, kann ich spielen. Wir waren in Dubai. Ich habe auch Bilder, also wenn ich kann dir gerne
nochmal. Okay, dann habe ich das falsch im Kopf. Dann waren wir auch in Dubai auf einem Zimmer und ja, das war auf jeden Fall mein Ding mit Laptop hochkant in den Schrank. Das habe ich tatsächlich schon zur deutschen Meisterschaft gemacht, 2010. Da war das auch schon, da war mein Zimmernachbar Alexander Reichmann, der hat das mir dann auch später nochmal gesagt. Ja gut, ne, sonst hätte er überhitzt und dann konnte ich am Morgen, hätte ich das nicht gebrauchen können. Ne? Das hat sich alles ein bisschen entwickelt zum Glück. Aber nee, wir waren irgendwo anders auch nochmal auf jeden Fall zusammen auf dem Zimmer. Aber ja, also an die Bundesliga-Zeit habe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht irgendwie so große Erinnerungen mehr. Aber ich bin auf jeden Fall geehrt, dass du so
ja, ich erinnere mich, ich erzähle das bloß immer, weil einmal war das, glaube ich, da hast du, glaube ich, schon in Berlin gelebt und dann wurde es aber spät und dann hieß es, kann Niklas nicht bei dir pennen, du hast ja ein Einzelzimmer und habe ich gesagt, ja, eigentlich nicht, aber okay, von mir aus, also war es ja auch doof, wenn er dann nach Hause muss und so weiter und dann war das so, also angenehm, sage ich mal, dass ich gesagt habe, zu Reinhard dann, also unser Mannschaftsführer damals, okay, ab sofort, wenn du willst und Geld sparen willst, kannst du Niklas gerne immer auf mein Zimmer tun. Okay. Sonst habe ich das immer strikt abgelehnt, ich habe immer gesagt, sonst bezahle ich das selber, das Einzelzimmer ist mir alles egal, aber ich will meine Ruhe haben.
Ja, nee, verstehe ich vollkommen. Ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen her, dass ich irgendwie im Doppelzimmer geschlafen habe, um ehrlich zu sein. Also irgendwann will man auch einfach seine Ruhe haben, ja.
Genau, man wird ja nicht jünger, ne?
Richtig, genau.
Ja, du hast vor die Zeit der deutschen Meisterschaften erwähnt. Du bist ja zweifacher deutscher Meister, aber ich habe erst nach unserem Schachgeflüster-Podcast-Interview, das ist auch schon 4 oder 5 Jahre her, habe ich erst verstanden, dass der deutsche Meister damals ja noch gar nicht der höchste Titel in Deutschland war. Da war ja noch das German Masters drüber. Mittlerweile ist das geändert worden. Aber den Titel, den kannst du immer noch gut brauchen für den Lebenslauf, oder?
Ja, also tatsächlich, der erste, den ich gemacht habe, das war ein richtiger. Okay. 2010, genau. Da gab es nichts anderes. Was aber jetzt nicht hieß, dass die ganze deutsche Schachelite mitgespielt hat, aber es war schon ein sehr starkes Turnier. Also David Baramidze war dabei, Falko Bündrich, Igor Kenkin, ich glaube, ja, Sebastian Bogner, glaub, bestimmt auch, ja. Genau, aber zum Beispiel Neidic war nicht dabei und keine Ahnung, wer da noch so, Georg Meyer, Jan Gustafsson war auch nicht dabei. Aber es war schon ein sehr starkes Turnier. Und 2019, ja, da war zeitgleich das German Masters. Deshalb mein Hauptkonkurrent, der dann gleich 4 Punkte hatte wie ich, Dimitri Kollers, der andere starke Spieler in dem Turnier. Natürlich gab es auch noch andere Großmeister, aber unterm Strich, klar, war der Titel jetzt insgesamt weniger schwierig zu erreichen. Aber für den Lebenslauf und fürs Marketing ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sagen kann, zweifacher deutscher Meister, ja.
Ja. Und Sekundant von Hikaru Nakamura ist ja sicherlich für die Visitenkarte auch nicht so schlecht. Da habe ich nie gehört, wie du dazu gekommen bist überhaupt. Also Nakamura hat es dann irgendwann auf einer Pressekonferenz nach dem Kandidatenturnier oder so war das, glaube ich, hat er das verkündet und vorher hat man so ein bisschen gemunkelt, aber da war es dann offiziell. Wie ist es zustande gekommen überhaupt?
Ja, das ging 2019 los.
Ach schon.
Okay. Ja, es ging schon recht lange los. Also 2018 kam der Kontakt und zwar bei der Siegerehrung von Isle of Man habe ich da mitgespielt. Bei der Siegerehrung saß er da mit seiner damaligen Freundin, das war eine andere als seine jetzige Ehefrau, und ja, saß da vor einem Schachbrett und da habe ich mir einfach mal ein Herz gefasst und habe gefragt, ob er ein paar Partien spielen will. Hat er gesagt, ja gut, er schien auch so ein bisschen gelangweilt. Also wir haben da gewartet, bis die Siegerehrung losgeht und so weiter und so fort. Und dann war ich einfach mal mutig. Und dann haben wir ein bisschen gespielt. Ich habe sogar auch eine gewonnen, aber es war also sehr casual, ne? Muss man sagen. Haben uns ein bisschen unterhalten. Er wusste auch ein bisschen, wer ich bin. So, es war ganz nett. Und danach, ich weiß gar nicht, vielleicht so einen Monat später oder 2 Monate später, ja, Dezember muss es gewesen sein, habe ich ihm einfach mal eine Nachricht auf Facebook geschrieben. Also mal gesagt, ja, wie ist es? Brauchst du Hilfe bei den Eröffnungen? Weiß nicht. Und dann kam ihm zurück, ja, ich spiele in Walkernsee, Neidorf, kannst du mir was fertig machen? Also es war auch sehr direkt, es war nicht irgendwie groß, groß irgendwas wird besprochen, sondern hier, Neidorf, da brauche ich was, auf geht's. Ja, und dann ging das los und dann habe ich 2019 ihm bei mehreren Turnieren immer ein bisschen geholfen. Er hat ja seinen langjährigen Hauptsekundanten, Chris Littlejohn. Und dann war es 2019, war es, glaube ich, vor allem die Grand Prix-Turniere, wo ich ein bisschen was unterstützt habe. Und dann auch 2019 war auch das Grand Swiss in Isle of Man. Da habe ich auch selber mitgespielt, aber da habe ich auch zumindest bei einer Partie oder vielleicht auch bei 2 habe ich auch ein bisschen unterstützt. Genau, und dann, dann kam die Pandemie, da hat er 2,5 Jahre nicht gespielt. Von so, weiß ich nicht, ja, Ende 2019 oder sowas. Da hat er auch ein ziemlich schlechtes Turnier bei dem Hamburg Grand Prix oder irgendwie, es lief sowieso nicht gut. Er ist ja auch abgerutscht in der Weltrangliste, hatte vielleicht noch so 2,37 oder sowas. Und eigentlich hat jeder gesagt, ja gut, die Zeit ist vorbei für Hikaru so ungefähr, ne? Dann kam die Pandemie, er hat 2,5 Jahre nicht gespielt. Ja, und dann kommt er zurück 2022, bekommt diese Wildcard und ist eigentlich so ein bisschen Cinderella-Story. Also das, wie der Phönix aus der Asche kommt er da zurück und gewinnt bei jedem Turnier Elo, qualifiziert sich für das Kandidatenturnier und ist jetzt Nummer 2 der Welt. Also ist eigentlich verrückt. Und als er sich dann qualifiziert hat 2022 für das Kandidatenturnier, in Berlin war das tatsächlich, da, ja, irgendwie hatten wir so den Kontakt gehalten ein bisschen Und dann hat er mich da ins Team geholt fürs Kandidatenturnier 2022 und dann auch für Kandidatenturnier 2024, genau.
Also die klassische Initiativbewerbung sozusagen, ne? Nicht gewartet, bis man angesprochen wird, sondern aktiv gefragt. Ja, nee, bist du denn noch für ihn tätig jetzt eigentlich, oder?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Das ist jetzt auch hier das erste Mal bei euch, kann ich das so live sagen.
Okay, also ja Matthias
Bibaum, ich habe vor der Show habt ihr gesagt, ich soll ein bisschen was verraten. Nee, tatsächlich werde ich für 2026 nicht für ihn tätig sein. Ich hätte es sehr gerne wieder gemacht, aber er hat gesagt, er möchte was verändern im Team und er sagte, es ist vielleicht oder wahrscheinlich sein letztes Kandidatenturnier und da möchte er es diesmal mit einem anderen Team probieren. Ist natürlich ein bisschen schade. Ich hätte gerne nochmal probiert, ihm zu helfen. Und ich sag mal, gerade beim letzten Turnier liefen die Eröffnungen auch ganz gut. Also daran lag es sicherlich nicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, also letztes Mal war ich dann 3 Wochen in L.A., wo wir 3 Wochen quasi den ganzen Tag am Computer verbracht haben. Also so ungefähr. Das war natürlich irgendwie sehr cool, um ja einen der besten Spieler der Welt auf dieses Turnier vorzubereiten. Aber es sind auch einfach 3 Wochen. Das ist schon ein bisschen crazy, auch intensiv. Und ich hätte es sehr gerne wieder gemacht, aber ich bin jetzt auch nicht so traurig darüber, es nicht nochmal zu machen. So, es ist in Ordnung. Ja.
Hast du Matthias Blübaum als Facebook-Freund? Ist da schon eine Nachricht rausgegangen?
Ich habe tatsächlich Matthias dann, als ich die Absage bekommen habe von Hikaru, habe ich ihn direkt angeschrieben. Aber es war zu spät. Ach. Matthias meinte, sein Team ist schon voll, ist schon zu groß. Und dann ist das eben so. Also, und er hatte mich von sich aus nicht gefragt, weil er dachte, dass ich wieder mit Hikaru zusammenarbeiten würde. War ja auch irgendwie logisch. Ich war eigentlich auch davon ausgegangen, mehr oder weniger. Und deshalb werde ich diesmal ganz unbeteiligt zuschauen, aber natürlich sowohl Matthias als auch Hikaru die Daumen drücken. Ja.
Aber jetzt mal rein hypothetisch, sagen wir mal, du siehst bei irgendwem eine Lücke von Blübaums Gegnern oder weißt, in der Variante, da hätte ich eigentlich was. Würdest du ihm proaktiv trotzdem schreiben, hier guckt euch mal das an oder jenes an oder ist das dann für dich jetzt komplett Zuschauersport?
Ich habe ihm tatsächlich schon was geschickt, proaktiv. Ich sage jetzt aber mal nicht was. was ich dachte, das würde ganz gut für ihn passen. Aber jetzt bezüglich auf das Kandidatenturnier, ja, also wenn es irgendwas gäbe, dann ja, könnte ich mir das schon vorstellen, ne? Aber es. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was er plant. Ich weiß nicht, was er mit Weiß plant. Ich weiß nicht, was er mit Schwarz plant und so weiter und so fort. Von daher, ich sehe das ja dann erst, wenn er es in den ersten Partien spielt. Und klar, wenn sich dann da was ergibt und ich sage, ja, das könnte hilfreich sein, dann würde ich ihm auf jeden Fall was schicken. Ja, klar.
Welche Auswirkungen hat das eigentlich auf das eigene Schach? Also verschlechtert man sich, weil man ja dann nur noch an irgendwelchen Eröffnungen arbeitet, die man selber gar nicht spielt? Oder profitiert man, indem man mit so einer Ikone gemeinsam Gedanken austauscht.
Ja, also das Schöne eigentlich an der Zusammenarbeit mit Hikaru war immer, dass ich sehr viel analysiert habe, was ich auch selber spielen konnte. Und Hikaru mir auch nie irgendwas verboten hat zu spielen. Natürlich nicht vor dem Kandidatenturnier, aber nach dem Kandidatenturnier, wenn irgendwelche Ideen nicht gebraucht wurden oder wie auch immer, also konnte ich einfach alles spielen. Und das war natürlich auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Ne? Also in dem Sinne, ich werde bezahlt dafür, dass ich meine eigenen Eröffnungen auch verbessere. Insofern auf jeden Fall keine Verschlechterung, definitiv eher eine Verbesserung und ich konnte auch einiges davon schon nutzen und es gibt auch immer noch ein paar Sachen, die ich noch nicht genutzt habe, die ich noch nutzen könnte und es hat auf jeden Fall meine Analysefähigkeiten auch auf ein anderes Level gehoben. Also wenn ich das vergleiche mit, wie ich angefangen habe mit der Analyse für IKO im Vergleich dann zu letztem Jahr, sind da natürlich Riesenunterschiede und das hat mir persönlich auf jeden Fall auch weitergeholfen. Also insgesamt bin ich sehr froh über die gesamte Erfahrung und schaue darauf gerne zurück, ja.
Nun hast du ja mit Chessmans auch sozusagen ein bisschen das andere Ende der schachlichen Spielstärke abgedeckt. Wie ist es denn, wenn du dort mit Leuten Kontakt hast oder vielleicht auch mal Trainings gibst oder so? Hast du da das Gefühl, dass sich das negativ auf deine Spielstärke auswirkt oder wie versuchst du das da ein bisschen zu trennen?
Ja gut, es ist tatsächlich so, dass ich kaum Live-Training gebe bei Chessmans. Also bei Chessmans ist die Hauptarbeit, die ich gemacht habe, sind die ganzen Videokurse, wie du schon sagst, da geht's los bei komplett Einsteigerkurs, noch nie ein Schachbrett gesehen und noch nie eine Figur gesehen oder angefasst oder wie auch immer, bis hoch zu dann Level 2000 und dann haben wir noch einen draufgesetzt für Spieler, die über 2000 auf FIDE-Meister-Level, also 2300 kommen wollen. Und bei diesen ganzen Kursen, das sind in erster Linie Videokurse, bei diesem FIDE-Meister-Programm ist da noch ein bisschen mehr dabei, beziehungsweise eigentlich der Videokurs ist so ein Seitengeschichte da. Und da sind dann viele Live-Trainings. Und wir haben auch ein anderes Programm noch mit Live-Trainings, aber ich gebe diese Live-Trainings nicht. Also wir haben da sehr, sehr gute Trainer, die das machen. Und meine Aufgabe beschränkt sich dann auf zwei Seminare im Jahr, die ich live gebe. Das sind zwei Wochenenden im Jahr. Tatsächlich werde ich beide nächstes Jahr in Berlin machen. Freue mich schon sehr drauf. Im Schachclub Kreuzberg. Das ist der Plan. Ah, hier kommt ein Kommentar. Ja, vielen Dank, Linda. und genau, da, das ist auch ganz schön. Dann treffe ich mal die Leute persönlich aus der Community, von Discord und Leadchess und so weiter, die eben mit Chessens trainieren. Insofern, um deine Frage zu beantworten, ist das jetzt für mich auf jeden Fall keine negative Beeinflussung, dass ich diese zwei Seminare habe im Jahr. Aber ich habe das schon häufiger gehört, dass das durchaus der Fall sein kann, wenn man jetzt hauptberuflich Schachtrainer ist und sehr viel, ja dann, sag ich mal, mit deutlich schwächeren Spielern trainiert und da sehr viele Basics erklären muss, dass das vielleicht auch negativen Effekt hat auf die Spielstärke. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, der größte negative Effekt auf die Spielstärke ist einfach, wenn man nicht trainiert und nicht selber etwas für das eigene Schach tut. Und ich glaube, das ist letztendlich auch häufig der Grund dann bei den Schachtrainern, viel mehr, als dass sie eben mit schwächeren Spielern trainieren.
Okay. Du hast gerade gesagt, die Wochenendseminare, die finden in Berlin statt. Das eine Woche nach dem Bundesliga-Wochenende in Berlin, richtig?
Das kann gut sein, ja. wenn das Bundesliga-Wochenende am 26. April genau. oder sowas ist, ja, dann ist das genau die Woche danach. Richtig, ja. Bist du gut informiert, ja.
Ja, also ich kann ja auch sagen, wir haben ja im Moment dieses Platin-Programm im Zuge der Schach-Bundesliga, des Schach-Bundesliga-Wochenendes im Adlon. Und da spricht man natürlich mit vielen Leuten. Und ein Interessierter hat mir gesagt, na ja, ich bin da ja sowieso in Berlin zum Schach-Bundesliga-Wochenende, weil eine Woche später besuche ich dann Niklas Chessens Seminar.
Ja, ja, hat schon jemand jetzt gut vorausgeplant. Aber jetzt musst du mir mal kurz erzählen, was hat es mit dem Platin-Programm im Hotel Adlon auf sich?
Also da machen wir ein sehr hochwertiges Programm im Adlon im Zuge der Schach-Bundesliga, des finalen Wochenendes ja, mit zwei Übernachtungen, mit lecker Essen im Adlon, mit Fotoshooting, mit Kaminabend im Adlon, mit Blick aufs Brandenburger Tor, mit Treffen mit Trainern und Spielern und so weiter und versuchen dort eben mal, was im Schach bisher, glaube ich, relativ ungewöhnlich ist, ein bisschen was Exklusiveres anzubieten. Und sind sehr freudig überrascht, was für einen großen Andrang das findet. Also wir werden cool. das sehr bald voll haben, da bin ich mir sehr sicher.
Großartig. Ja, musst du mir mal gerne ein paar Infos zu schicken.
Du kriegst sogar einen kleinen Discount vielleicht, wenn du dich anmeldest.
Nee, mich interessiert das nur tatsächlich, weil ich auch mit Hotel Adler gesprochen hatte dieses Jahr. Aber wir haben dann, offensichtlicherweise nichts zusammen gemacht. Aber es freut mich, dass jetzt auf andere Art und Weise da ein Schach-Event zustande kommt. Sehr cool, ja.
Ja.
Ich nehme an, du wirst selber auch spielen, ne? Also du bist jetzt dann neu beim Hamburger SK, oder nicht neu und alt wieder beim Hamburger SK. Bist ja eigentlich ein Hamburger Jung. Ich kann mich erinnern, in der Saison, als du damals vom SKJE zum Hamburger SK gewechselt bist. Und jetzt bist du wieder da. Man kann ja stark annehmen, dass du als Berliner da vielleicht auch ein, zweimal die Figuren übers Brett schiebst.
Ja gut, davon durchaus ausgehen. Ja, wenn es ein Heimspiel ist hier in Berlin, umso besser. Und von daher freue ich mich, dass wieder die Endrunde nach Berlin gekommen ist. Ja.
Ja. Und Stichwort Chessens, du bist ja auch, kann man sagen, Turnierdirektor. Ihr veranstaltet ja auch eigene Turniere. Oder wie läuft das ab?
Ja gut, also ich kann mich jetzt nicht selber als Turnierdirektor bezeichnen, aber ja, Chessens organisiert Turniere. Das jetzt auch schon seit 2022. Also wir sind jetzt schon im vierten Jahr, wie man es nehmen möchte, am Ende 2022 angefangen und organisieren seitdem 4 Turniere im Jahr. Letztes Jahr haben wir sogar 5 gemacht, haben wir mal probiert, so mit Finale und so weiter, aber davon sind wir jetzt wieder abgekommen. Dieses Jahr waren es wieder 4. Und das läuft jetzt wirklich rund. Also das hat sich wirklich schön entwickelt. Von Turnier zu Turnier ist der Ablauf, die Organisation, die Kommunikation ist alles besser geworden. Mittlerweile sind auch unsere Turniere immer ausgebucht. Wir hatten jetzt auch vor kurzem wieder eins. Ich glaube, vor ein paar Wochen war das letzte für dieses Jahr im Dezember. Und da kommen immer so 70, 80 Leute zusammen nach Willingen. Willingen ist ja Schachhochburg, bekannt durch die deutschen Jugendmeisterschaften. Passt deshalb gut, weil es sehr nah ist an unserem Büro. Also außer mir sind alle in Marsberg, was ungefähr eine halbe Stunde entfernt ist von Willingen. Und da haben wir dann auch das ganze Spielmaterial und so weiter und so fort. Ich habe jetzt aber persönlich, muss man sagen, mit dem Turnier nicht viel am Hut. Also ich mache ein bisschen Marketing. Und ansonsten haben wir da wirklich sehr gute Leute, die das organisieren, Top-Schiedsrichter. Und bin jetzt wirklich sehr froh, wie sich das entwickelt hat. Also so Event-Organisation war schon nochmal eine Herausforderung, als wir damit dann angefangen haben, sowohl Turniere als auch Seminare zu organisieren. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir da den Dreh ganz gut raus und es wird gut angenommen. Und die Leute sind alle sehr happy, die da nach Willingen kommen. Ja, das ist immer die einzige Kritik. Okay, man muss irgendwie nach Willingen kommen, aber wenn man da ist, ist es wirklich schön. Das Sauerland Sternhotel ist auch einfach ein schönes Hotel. Ja, ja Johnny, weißt du, wie es ist, ne?
Ja, damals bei den deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften. Ich kann mich an die Horden von Jugendlichen und Kindern und Trainern erinnern, die dann da vom Bahnhof oder von wo auch immer, von der Busstation dahin marschiert sind. Aber ansonsten ist das natürlich eine schöne Location, das Sauerland Sternhotel. Also das war immer das Highlight des Jahres als Jugendlicher, da mitzuspielen. Und selbst wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, hatte man da die ganzen sozialen Aspekte. Ja. Ich war deutlich mehr als Trainer als Spieler dort, aber genau. Ja,
ja, ist auch ein schöner Ort für mich mit viel Nostalgie verbunden natürlich. Da bin ich 2005 U14 Deutscher Meister geworden. Wie du gesagt hast, das war das Highlight des Jahres, weil es einfach so ein schönes Turnier war mit so vielen anderen Sachen noch nebenbei, Aktivität, man hat alle wieder getroffen und das Hotel und die Anlage und so weiter ist auch einfach top. Insofern freue ich mich, dass wir da jetzt immer das Turnier machen. Ich habe da auch viele Seminare gegeben, aber ich habe dann doch für nächstes Jahr entschieden, dass ich sie lieber in Berlin mache, um mir diese Anreise dann doch zu ersparen. Ja, ja.
Ja. Und für vieles Berlin wahrscheinlich auch praktischer zu erreichen.
Ja, es ist, man kann es nicht einrecht machen. Ne? Es ist also es ist jedes Mal, also eigentlich optimalerweise ist, glaube ich, schon eins in Berlin, eins in Willingen, so war es dieses Jahr. Aber ich habe mir gesagt, 5,5 Stunden Anreise, dann 2 Tage, 8 Stunden Training geben und am selben Tag am Sonntag wieder 5,5 Stunden zurück. Das ist einfach too much. So, das muss nicht sein. Und dann mache ich das lieber in Berlin. Und da finde ich es auch sehr schön. Also da war es dieses Jahr, haben wir es im Juni im Schachclub Kreuzberg gemacht. Da konnten wir noch draußen sitzen zum Essen. Und es war gutes Wetter, ein bisschen zu gut tatsächlich. Aber das war auch sehr schön. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann passt das so auch, ja.
Lass uns gerne noch über deinen YouTube-Kanal sprechen. Du hast ja den zweitgrößten nach Georgios Tsolaidis. Den hatten wir vor ein paar Wochen hier. Und ja, Ah, er hat so ein bisschen so halb ernst gemeint und halb so neckisch hat er gesagt, ja, der Niklas, der hat mich ja kopiert, weil er mit seinem YouTube-Kanal ein bisschen früher dran war als du. was kannst du da zurückgeben?
Was soll das heißen, kopiert? Jetzt einer nach dem anderen hier.
Ich glaube, er spielte darauf an, dass du früher, glaube ich, auch mehr englische Inhalte gemacht hast dann irgendwann auf Deutsch wieder umgeschwenkt bist, falls meine Erinnerung richtig ist.
Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Nee, ist natürlich lustig, dass er sagt, dass ich ihn kopiert habe, obwohl ich schon 7, 8 Jahre vorher YouTube gemacht habe. Aber es stimmt auf jeden Fall. Bitte?
Es war nett gemeint, glaube ich.
Ja, nee, mit Georgie und ich verstehen uns auch sehr gut. Also alles gut. Ich kenne ja Georgie und ich weiß, wie er es gemeint hat. Nee, er hat natürlich recht in dem Sinne, dass ich nicht mehr so viel YouTube gemacht habe zu der Zeit. Es war eher so ein bisschen sporadisch, manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch. Und das hat zu Verwirrung gesorgt einfach für die Leute, die meinen Kanal verfolgt haben, weil ja, die wenigsten, oder was heißt die wenigsten, aber nicht viele sprechen jetzt unbedingt beides oder wollen Videos in beiden Sprachen sehen. Und als ich dann gesehen habe, dass Georgie überwältigenden Erfolg damit hat, wirklich konstant Videos auf Deutsch zu machen, kam natürlich dann auch mit der Corona-Zeit, klar, da habe ich gesagt, ja gut, ich habe jetzt Zeit, es war April 2020, alles ist gecancelt, so. Dann probiere ich das jetzt auch nochmal. Wenn Georgie das kann, warum soll das nicht auch für mich funktionieren? Und dann habe ich das einfach auch so gemacht, habe jeden Tag ein Video rausgehauen, 3 Livestreams die Woche und ja, siehe da, es hat auch für mich funktioniert und zu vielen Aufrufen geführt und zu einem enormen Wachstum in meiner Abonnentenzahl, also von irgendwie 30.000 auf über 80.000 dann in einem halben Jahr oder wie auch immer. Und es war cool zu sehen, dass tatsächlich in der deutschen Schachszene es so viel Interesse gibt, dass man auch nur auf Deutsch Videos machen kann, die tatsächlich dann auch viele Aufrufe bekommen. Aber es war natürlich auch diese Zeit. Ne? Es war einfach Corona, das Damengambit, das war einfach die maximale Halbzeit für Schach. Und das hat sich natürlich in den YouTube-Zahlen da noch niedergeschlagen. Ja.
Gibt es jetzt so ein Plateau, wo du merkst, so richtig weiter steigen würden die Zahlen nur, wenn du da jetzt wirklich jeden Tag was rauskippen würdest? Oder steigt das nach wie vor, ist das Interesse an Schach nach wie vor da? Wie empfindest du den Hype?
Ja gut, also es hat sich natürlich verändert, aber ich habe dann auch schon vor geraumer Zeit gesagt, dass ich dieses Tempo von ein Video am Tag plus mehrere Livestreams die Woche, dass ich das nicht mehr aufrechterhalten möchte und bin dann wieder raus aus dieser YouTuber-Rolle. Also schon eigentlich vor 4 Jahren oder sowas habe ich dann aufgehört, Videos jeden Tag neu zu produzieren oder irgendwie selber, also Videos zu produzieren, sondern habe dann angefangen, Highlights aus meinen Streams zu nehmen. Und ja, also keine Ahnung, 2020 hatte ich vielleicht 83.000, 85.000 Abonnenten. 2022 habe ich die 100.000 geknackt. Ja, und jetzt stehe ich bei, drei Jahre später stehe ich bei 113.000, also irgendwie sowas. Insofern, du siehst schon, da ist nicht mehr so viel passiert. Das Plateau ist auf jeden Fall erreicht. Natürlich könnte ich mehr Wachstum erreichen mit YouTube. Man sieht ja auch Georgie wächst nach wie vor, wenn auch natürlich deutlich langsamer als vor ein paar Jahren, das ist klar. Aber ich habe mir dann gesagt, ich investiere die Zeit lieber in andere Sachen, in Chessens oder Modern Chess, in meine Unternehmen. Und das ist einfach unterm Strich sinnvoller, als das YouTube-Biest zu füttern.
Ja. Wenn du dich denn mit einer Jobbeschreibung beschreiben müsstest, was wäre das denn? Denn du bist ja auch noch Schachspieler. Du hast ja gerade World Cup gespielt. Ich weiß, dass du ein sehr wettkampfbetonter Typ bist. Also du liebst sozusagen das Duell, die Turniere. Was bist du denn, wenn es nur eine Sache sein dürfte?
Ja, ich glaube schon, dass ich in erster Linie Schachtrainer bin. Das würde ich jetzt schon so sagen. Das Schachspielen ist natürlich etwas, was ich liebe, was ich sehr gerne mache. Aber das ist mein Hobby. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Jetzt wird natürlich der eine oder andere lachen. Ja, Hobby und geht zum World Cup. Aber Nakamura sagt ja auch, dass es sein Hobby ist. Ne? Und das, also es klingt lachhaft, aber letztendlich ist es eben so. Bei Nakamura ist sein Beruf ist das Streaming. Bei mir ist der Beruf Chessons und Modern Chess. Im Prinzip Videokurse aufmachen, Marketing, dabei zu helfen, dass die Firma wächst, dass alle happy sind, die Kunden natürlich und auch die Mitarbeiter. Und das ist mein Hauptberuf. Und alles andere sind halt diese Nebengeschichten, die auch irgendwie mit Schach zu tun haben natürlich. Ob das jetzt auch die Sekundantentätigkeit war, ob das ja Simultanveranstaltungen oder Events waren oder kommentieren, habe ich ja dieses Jahr tatsächlich auch ein bisschen mehr gemacht. Schönerweise war auch sehr schön. Alles hat irgendwie gemeinsam Nenner Schach, aber wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, was mein Beruf ist, dann ist es eben Schachtrainer, Schachunternehmer, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Schachtrainer fühlt sich auch wieder so ein bisschen irreführend an, weil ich ja nicht so viel 1:1 Training mache. Ja, keine Ahnung, also es ist ein bisschen schwierig.
Schächer vielleicht einfach.
Schächer.
Da ist alles drin. Ja. Wenn du sagst, wir und Mitarbeiter und so, wie groß ist denn Chessens? Also ich hätte jetzt gedacht, du hast da ein, zwei Nebenjobber oder sowas, aber das hört sich jetzt so größer an.
Ja gut, wir haben jetzt kein Riesenteam, aber wir haben schon drei Leute. Ja, ich muss jetzt immer sagen, jeder hat so ein bisschen andere Stundenverteilung, von daher möchte ich nichts Falsches sagen. Ja, wir haben schon drei Leute auf jeden Fall und dann noch zwei, die ein bisschen weniger Stunden haben. Wir haben auch einen Schachtrainer jetzt wirklich angestellt, das ist Dirk Schuh, Internationalmeister Dirk Schuh. Der ist jetzt seit diesem Jahr auch bei uns angestellt. Nicht jetzt voll, aber schon mit einigen Stunden. Und genau, dann haben wir jemanden für die Technik und jemanden für den Support, so ungefähr kann man das sagen, wobei auch manchmal sind die Rollen vermischt ein bisschen. Und dann haben wir einen noch für das Marketing. Ja, genau. Und dann noch einen Minijobber für die Community. Community Manager quasi für Discord und Lichess und Facebook und so weiter und so fort. Genau, das ist so das Team. Ja.
Das ist schon ganz schön ordentlich. Wir bei den Chess Tigers kennen das ja, das Team wächst dann irgendwie mit den Aufgaben.
Ja.
Und das ist ja dann nicht nur eine rein schachliche Arbeit, sondern auch zu schauen, wie du gerade schon angedeutet hast, dass das Team happy bleibt und jeder sozusagen auf das Ziel fokussiert ist, was man gemeinsam hat. Wie bist du da in diese Rolle reingewachsen? Vom Schachtrainer, wie du selber gesagt hast, Schachspieler, hin zum Arbeitgeber?
Ja, das war eigentlich, hat sich einfach so ein bisschen ergeben. Es kam Stück für Stück. Klar, am Anfang waren es nur mein Geschäftspartner und ich. Ich habe ja Chessens zusammen mit Nino Schöpe gegründet, 2018. Da waren es nur wir beide. Und dann haben wir uns eben extern ein bisschen Hilfe geholt mit Grafik, Design und solche Geschichten. Aber haben eigentlich alles selber gemacht. Und dann kam der erste Mitarbeiter, weil wir brauchten Hilfe beim Support. Also ich die ganze Zeit E-Mails beantworte und so weiter, das ist einfach nicht förderlich. Und und dann ist das Team so mit der Zeit gewachsen. Es waren auch viele oder sind viele Leute aus dem Umfeld von Nino. Der erste, den wir angestellt haben, war sein ehemaliger Schachlehrer. Deshalb hat das ganz gut gepasst. Und ja, das Team ist super. Also es ist, die Leute hängen sich wirklich rein, die sind leidenschaftlich dabei und absolut großartiges Team. Und das muss man noch dazu sagen, ne? Als Chessens gibt es jetzt seit über 7 Jahren. Und warum es uns seit 7 Jahren gibt, ist eigentlich, weil vieles irgendwie gut passt hat und die Leute, ohne die Leute wäre es nicht möglich gewesen, auch mit Nino. Nino und ich haben uns sehr gut ergänzt in dem, was wir eben an den Tisch bringen, sage ich mal. Und dann auch die ganze Hilfe, die wir bekommen haben, ob das jetzt das grafische Design war am Anfang oder dann auch der Support und so weiter und so fort, das hat es uns eben möglich gemacht, unser Angebot immer weiter zu verbessern und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die User-Erfahrung zu verbessern und natürlich auch Marketing entsprechend zu machen, was auch ein wichtiger Bestandteil ist von dem Business.
Ja, du hast eben schon Nino erwähnt, das wäre übrigens, glaube ich, auch mal jemand für einen Podcast, der kann auch gut reden, das ist nämlich ein Riesentyp, ich mag den total gerne. der ist ja immer auch um keinen Spruch verlegen.
Ja, lade den doch mal ein, das ist ja immer der, Nino ist immer der, von dem jetzt kaum jemand weiß, dass er genauso hinter dem Erfolg von Chessin steht wie ich und insofern würde er sich bestimmt auch mal freuen, so ein bisschen seine Geschichte zu erzählen oder wie das alles so passiert ist und wie du sagst, ich glaube, er würde auch einen guten Podcast-Partner machen hier.
Ja, ich wusste nämlich immer nicht, eine Zeit lang nicht, wie offiziell das ist, dass Nino da mit drin ist. Ich kann mich erinnern, ich glaube, unser zweiter Podcast-Gast, das war der Schröder, sag mir nochmal der Vorname, Marco. Aus dem Saarland, Marco Schröder. Ja. Und dieser Marco Schröder ist ja auch nur zu seinen ganzen Aktivitäten gekommen, weil er auf irgendeinem Networking-Event oder so Nino kennengelernt hat. So ist er überhaupt erst zu dem ganzen Spaß gekommen.
Und, zu Chessins meinst du? Das wusste ich tatsächlich gar nicht.
Nein, also dieser Marco Schröder, der hat den kennst du doch.
Ja, klar.
Da warst du doch mit vor Ort bei dem Turnier. Und er hat Nino kennengelernt irgendwo.
Und darüber ist er zu...
Hat sozusagen er zu seinem Buch gefunden. Ja. Genau. Ach, nee, hat er zu seinem Schach-Engagement. Der hat eine große Firma im Marketingbereich und erst dadurch ist er dann sozusagen zum Schach gekommen. Wenn ich mich
Marco, genau. Super Typ auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Macht sehr viel, sehr engagiert und solche Leute brauchen wir im Schach auf jeden Fall.
Ja. So, wir haben eine Zuschauerfrage von unserem letzten Gast letzte Woche. Falls du ihn nicht kennst, Niklas, das ist der auf der Wikipedia für das Schach maßgeblich zuständig ist. Und er zeigt hier auf jeden Fall sein Wissen, indem er hier uns schreibt, was es für verschiedene FIDE-Trainer, für Trainertitel gibt. Und die eigentliche Frage kommt hier, würden dir solche Titel für deinen Beruf weiterhelfen? Wärst du dadurch eine größere Autorität sozusagen, wenn du jetzt nicht nur Großmeister wärst, sondern auch FIDE-Trainer oder FIDE-Senior-Trainer?
Ja, also ich glaube nicht. Es würde sicherlich noch ein bisschen helfen, aber jetzt der Aufwand und der Nutzen würde, glaube ich, nicht im Verhältnis stehen. Ich weiß nicht genau, was man machen muss, um diese Titel zu bekommen. Ist natürlich eine schöne Sache, aber ich denke und ich bin sehr sicher, dass mit Großmeister und zweifacher deutscher Meister schon genug Autorität da ist, auch wenn natürlich man dazu sagen muss, vollkommen klar, dass das jetzt nicht automatisch bedeutet, dass ich ein guter Trainer bin, aber wenn sich die Leute da unsicher sind, dann können sie sich einfach mal ein paar YouTube-Videos anschauen oder wie auch immer und schauen, ob ihnen meine Art vom Erklären gefällt und dann dann weiß man auch, ob das bei Chessins auch passen wird. Insofern, interessante Frage, auf jeden Fall habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber da, wie ich schon sagte, würde es nicht Sinn machen, die Zeit dafür zu investieren, glaube ich. Ja.
Aber ein anderer prominenter Chessins-Schüler, über den würde ich jetzt auch gern sprechen, oder die Geschichte, die daraus geworden ist, nämlich Jan-Henrik Büttner, der Sponsor und Begründer von
Freestyle. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du in die Richtung jetzt gehst. Ja, aber okay, ich dachte, es würde was anderes kommen.
1A-Überleitung.
Was hast du denn für eine Frage befürchtet?
Befürchtet habe ich natürlich nichts. Nee, ich dachte, du würdest jetzt Christian Klöckler sagen. Aber darüber können wir auch später sprechen.
Den habe ich nicht auf meinem Zettel. Was hat Christian Klöckler denn mit dir zu tun?
Naja, alles. Also.
Erzähl mal.
Christian Klöckler hat komplett die Chessins Masterclass durchgemacht. Das war sein Start. Okay. Das war sein Start ins Schach, mehr oder weniger. Also der hat 2022 oder sowas war das, 2021, 2022, der hat gar nichts anderes gemacht, der hat einfach nur alle Videos geschaut, alle Aufgaben gemacht und dann ist er direkt deutscher Vizemeister 2022 geworden.
Ach, wenn das so einfach ist.
Ja gut. wenn man das so durcharbeitet und klar, wenn man die Zeit hat, ne, in dem jungen Alter und da so motiviert dabei ist, dann kann natürlich einiges passieren. Das hat mich auch sehr gefreut, vor allem auch zu sehen, wohin es für ihn danach gegangen ist und wohin es jetzt natürlich weiterhin für ihn gehen wird. Und hat natürlich auch sehr viel Bestätigung mir gegeben, okay, wenn jemand wirklich das durchzieht und die Lektion das alles bearbeitet, dann kann ein enormer Sprung in der Spielstärke entstehen. Von daher, ich dachte, du würdest in diese Richtung gehen, aber jetzt können wir auch gerne über Jan-Henrik sprechen.
Ja, okay, ja, interessant. Ich kenne nur die Geschichte von Klöckler, dass er ja anfangs erst diese andere Schachvariante Atomschach irgendwie gespielt hat, aber das dass er über deinen Chessens so gut geworden ist. Ah, okay, interessant. Nee, aber Jan-Henrik Büttner in der Tat, der ist ja auch, also du warst ja, glaube ich, auch so sein Erstkontakt in die Schachszene hinein. Und daraus ist ja dann ein Riesen-Event, eine Event-Serie geworden mit dem Freestyle-Chess. Hat die denn jetzt ihr Ende gefunden in Südafrika oder geht es nächstes Jahr mit Freestyle-Chess weiter? Weißt du da mehr?
Also die Tour hat auf jeden Fall ihr Ende gefunden für dieses Jahr. Das kann man auf jeden Fall sagen. Genau, das war das Finale jetzt in Südafrika vor ein paar Wochen. Und ich denke, die Absicht ist auf jeden Fall, das fortzuführen für nächstes Jahr. Okay. Aber es ist noch nichts bestätigt.
Okay. Und das aber ist du bist da noch in Kontakt und so, ne? Also du bist da schon noch...
Ja, natürlich. Ich bin Sebastian Siebrecht, ist ja der Turnierdirektor. Ich kenne Sebastian auch ganz gut und habe die beiden auch miteinander verknüpft, sage ich mal, als das Ganze losging vor ein paar Jahren. Und genau, ich bin da im Kontakt, aber und hoffe natürlich auch, dass ich bei zukünftigen Events wieder mit von der Partie bin als Kommentator. Aber für den Moment ist noch nichts für 2026 bestätigt, ja.
Okay, dann drücken wir die Daumen, dass es weitergeht und vielleicht sogar wieder in Karlsruhe, in Grenke. Mhm.
Ja, das war schon sehr cool. Also es war auch mein erstes Mal, dass ich überhaupt in Karlsruhe dabei war. Und das war schon ein sehr cooles Event. Also vor allem dann auch mit den ganzen Topspielern in einem Raum zu spielen. Und du hast da irgendwie Tausende von Schachspielern. Du hast Magnus natürlich da. Das war schon eine ganz besondere Atmosphäre. Also es war schon schön. Und wäre natürlich cool, wenn, ja, sowas Vergleichbares nochmal geben würde. Gut, Kränke wird es sicherlich nochmal geben, ob die Frage dann in dieser Form mit Freestyle-Chess und Magnus und so weiter und so fort, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte dann.
Ja, also wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ein anderer Punkt, die deutschen Kader wurden jetzt benannt und die Jana Schneider war ja vor ein, zwei Wochen hier und hat schon so einen kleinen Ausblick gegeben, dass die Kaderzusammenstellung sich jetzt aufgrund von Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbundes sich jetzt irgendwie verändert. Also die tragen jetzt neue Namen. Ich glaube Weltklasse-Kader und wie heißt das zweite? Perspektiv-Kader oder sowas, glaube ich. Mhm. Und das richtet sich jetzt nach vorgegebenen Kriterien. Sie hatte befürchtet, dass sie aus dem Kader rausfliegt. Ist jetzt zum Glück nicht der Fall. Also sie hat es in den Kader geschafft. Aber ein anderer ist nicht im Kader drin, nämlich Niklas Duschenbeet.
Ja, das ist richtig. Ja. Was ist da los? Ja gut, die Vorgaben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gut, ich wusste jetzt auch die Vorgaben nicht davor, aber es hat jetzt auch nichts geändert, ist, glaube ich, einmal im Jahr 2620 zu erreichen in der Elo-Zahl. Und da ich das dieses Jahr nicht erreicht habe, bin ich dann aus dem Kader rausgeflogen, wobei ich mich gerade frage, war Dennis Wagner bei 226? Ich weiß es nicht genau, wie streng es ist. Auf jeden Fall, ich bin jetzt schon auch irgendwie 15 Punkte oder wie auch immer unter 26 und es war jetzt nicht die größte Überraschung. Ne? Und ja, also war natürlich immer cool, im Kader zu sein, auch die Trainingsmaßnahmen mitnehmen zu können und so weiter und so fort. Aber tatsächlich habe ich es auch nicht so viel genutzt. Also dieses Jahr war ich auch nicht beim Trainingslager dann dabei. Und auch die Online-Trainings habe ich jetzt nicht so stark wahrgenommen. Insofern ist es nicht so, dass mir jetzt so stark etwas fehlen würde. Und war jetzt nicht die große Überraschung. Also Ja, das Einzige, was mir ein bisschen fehlen wird, ist der Turnierkostenzuschuss. Aber das klingt jetzt irgendwie falsch. Also das werde ich auf jeden Fall spüren. Aber ansonsten habe ich da jetzt auch nicht so viel wahrgenommen und ist jetzt kein herber Schlag für mich oder sowas.
Du bist ja auch eher jemand, der auf sich selber schaut und gucken kann, was er selber tun kann und sich nicht so sehr dann auf andere verlässt. Was sind denn noch deine schachlichen Ziele? Also ich weiß nicht, ob das Zitat stimmt, aber ich bin der Meinung, irgendwer hat dir das zugeschrieben, dass du auch beim World Cup sozusagen es durchaus für möglich gehalten hast, relativ weit zu kommen. Ist das nochmal so dein Ziel, da nochmal eine Überraschung oder irgendwie in dem Bereich nochmal ganz nach vorne zu stoßen oder eine Elo Top 100 oder irgendwie so?
Ja, ich hatte ja sehr lange dieses Ziel mit den Top 100 und es ist einfach unterm Strich so, dass die Zeit reinzustecken, um mich wirklich jetzt drastisch zu verbessern und auch die Top 100 zu erreichen, ist einfach dermaßen hoch, Das ist einfach nicht besonders schlau wäre, das zu machen. Also klar, da ist natürlich schon so dieses, ich möchte mich verbessern und Top 100 und Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Ich weiß auch, das wäre möglich, aber ja, im gleichen Zuge, ne, es gibt andere Sachen im Leben, so Gesundheit, Beziehungen und Sport und das Business natürlich auch. Und man kann nicht alles haben. Und dann ist natürlich auch die Frage, okay, wenn ich jetzt die Top 100 erreichen würde, ja, und dann freue ich mich einmal und dann ist so, ja gut, okay, schön. Und jetzt, was ist jetzt, wie ändert sich mein Leben? Also mein Leben würde sich dadurch nicht groß ändern. Vielleicht verkaufe ich ein paar mehr Kurse, schön und gut. Insofern habe ich mit diesem Ziel so ein bisschen abgeschlossen. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich jetzt nicht mehr probieren werde irgendwie, also World Cup finde ich schon sehr cool und würde ich vielleicht auch nochmal probieren, mich zu qualifizieren. Aber es bedeutet auch, ich bin jetzt vielleicht eher so ein bisschen mehr Schachtourist. Also ich spiele jetzt auch 2 Turniere im Januar in Guatemala und in Brasilien und bin ein bisschen mehr als Schachtourist unterwegs. Und einfach mal wieder so ein bisschen, ich sag mal, back to the roots, einfach Schach spielen zum Spaß und mal schauen und nicht so sehr auf die Ergebnisse zu schauen. Ist natürlich jetzt ein bisschen leichter gesagt als getan, wenn ich dann in den beiden Turnieren 30 Elo-Punkte verliere, müssen wir mal sprechen, aber das ist auf jeden Fall jetzt so der neue Ansatz. Und ich mache ja weiter meine Kurse für Modern Chess, meine Eröffnungskurse und habe da natürlich auch noch Ambitionen, mein Repertoire zu verbessern, was sicherlich auch meinem Spiel zugutekommt. Aber jetzt wirklich den Grind zu machen, mich jeden Tag, weiß nicht, 3, 4, wie auch immer, viele Stunden hinzusetzen und hart zu trainieren, um dann die Top 100 zu erreichen, um wieder in den deutschen Kader zu kommen oder so, das will ich jetzt nicht machen. Nee.
Du hast gesagt, du spielst in Brasilien ein Turnier mit im Januar in Florianopolis. Ist das
richtig,
Turnier,
ja, was du
mitspielst? Ja, okay. Ich war schon mal in der Spielhalle, ich habe da noch nicht mitgespielt, aber im Spielsaal war ich schon mal, das ist echt ganz cool. Okay.
Ach, du warst schon mal im Spielsaal?
Ja, genau. Ich war Delegationsleiter bei der Kadetten-WM in Brasilien und anschließend bei der Jugend-WM in Uruguay. Und dann hat mich ein Kumpel, ich weiß nicht, jetzt Guilherme Borges, der hat mal ein Jahr FSJ im HSK auch gemacht, da mit dem Auto an der Küste lang bis nach Uruguay gefahren, also tausende Kilometer. Und seine Lebensgefährtin, inzwischen Frau, hat in Florianopolis gelebt. Ah. Und waren wir dann ein paar Tage und da hat er mir den Spielsaal gezeigt des Turniers.
Okay, und wie hat dir Florianopolis gefallen?
Gut. Okay. Also Meer, wunderschön natürlich. Ja. Also Essen und Leben und alles ist da super günstig. Die Menschen sehr, sehr freundlich. Also mir hat das sehr gut gefallen.
Ja, ja, deshalb, also tatsächlich war das gar nicht mein Plan gewesen. Also ich wollte in Guatemala spielen. Da habe ich auch vor 6 Jahren schon mal gespielt. Und das ist auch einer der Organisatoren, ist auch ein Deutscher, der vom SQE kommt oder da auch noch spielt. Deshalb, da ist so ein bisschen die Verbindung da. Und dann, wie war denn das? Dann hat er mir gesagt, der Organisator, dass Arjen Tari eventuell mitspielt. Und dann habe ich Arjen eine Nachricht geschrieben, meinte, wär doch cool, wenn du mitspielst. Haben wir ein bisschen geschrieben, meinte, ja, danach spiele ich dieses Turnier in Florianopolis. Und ich hatte das gar nicht auf dem Zettel. Also ich wusste, dass es dieses Turnier gibt, weil ich schon ja mal überlegt hatte, da auch in der Vergangenheit mitzuspielen. Und dann hat das irgendwie gut gepasst, dass wir jetzt einfach beide diese beiden Turniere spielen. Und Arjen ist ja auch ein sehr netter Typ. Und
spielt ja gerade auch in Chile, also ich nehme an, der bleibt da auch dann die ganze Zeit.
Ach so, wirklich? Der spielt jetzt nach Argentinien jetzt auch noch in Chile? Der nimmt einfach.
Ja, oder ich glaube, dann spielt er in Argentinien, sorry, da war ich mir jetzt nicht sicher. Also ich meine,
nee, das ist jetzt schon vorbei, da mit Faustino Oro in dem Turnier. Ja,
genau.
Genau, das ist schon vorbei, genau. Nee, ich denke mal, er wird dann wahrscheinlich bald diese President's Cup und nicht President, dieses College-Turnier spielen für seine Uni, würde ich mal vermuten. Aber gut, wie dem auch sei, also wir spielen auf jeden Fall beide Turniere zusammen und ich bleibe dann noch ein bisschen länger in Florianopolis und da freue ich mich drauf. Aber ja, wird auf jeden Fall interessant. Das Turnier ist auch einfach, die Runden sind um 20 Uhr abends, also das ist vollkommen crazy. War ich mir schon ein bisschen Sorgen, aber schauen wir einfach mal. Ich probiere entspannt ranzugehen. Werde mich natürlich vorbereiten dann, also vor dem Turnier und auch während des Turniers und mal sehen, was hinten rauskommt, ja.
Ja, prima. Dann machen wir eine Reise von Südamerika nach Indien. Da findet nämlich momentan die Global Chess League statt. Niklas, ich weiß nicht, inwiefern du die Partien verfolgst. Vincent Keimer spielt ja auch mit und auch ganz viele andere Topstars.
Ja.
Firuza und Nakamura, glaube ich nicht. Nee.
Doch, auch.
Okay. Doch, auch, okay.
Ja, ja.
Ah, obwohl er gerade Vater geworden ist.
Richtig.
Okay. gut, auf jeden Fall, die Elite ist da. Und habt ihr diese eine Partie gesehen von Vidit gegen Rapport oder umgekehrt? Weißt du, was ich meine, Niklas? Ich zeig's mal. Ich habe das hier, also bitte hier jetzt nicht rechts
auf die Seite. Ach, das, doch, das habe ich gesehen, ja.
Kriegt das nicht ausgeblendet. Also hier Vidit mit Weiß, hat hier D7 gezogen, droht hier den Turm zu schlagen, Dame umzuwandeln mit Schach. Und ja, Richard Rapport macht aber nichts mit Schwarz gegen diese Drohung, sondern findet den gewinnbringenden Zug. Johnny, wenn du die Partie nicht kennst.
Doch, ich kenne, das ist das Einzige, was ich von dem Turnier mitgekriegt habe, weil das in irgendeinem YouTube-Short irgendwie auftauchte.
Ja.
Genau dieser Moment. Ich gucke mir mal ganz gerne diese Chessbase India-Sachen an, weil die immer echt gute Zusammenfassungen machen und das ist auch irgendwie witzig und mit Live-Bildern oder mit Bildern von vor Ort. Genau, ja.
Ja, ich finde es super schön. Dame G3 sagt hier, egal was du machst, mir doch wurscht, wandle doch um. Zwei Damen auf dem Brett mit Schach. Aber jetzt kommt halt einfach Läufer F8 und Weiß hat einfach nichts, um hier diese Drohung, Dame schlägt G2 Schachmatt zu verhindern. Das hier ist noch passiert und jetzt kann man hier noch einen Schach geben, wenn man möchte. Also hier folgte schon die Aufgabe. Ja, aber jetzt hat Weiß nichts mehr, um G2 zu verteidigen. Also ich finde es unglaublich schön hier, das einfach zu ignorieren und zu sagen, naja, hier dieser publige Läufer, der kann auch noch dazwischen ziehen und dann so einen stillen Zug zu machen.
Ja, es funktioniert einfach perfekt für Schwarz, ne? Dass auch der Springer auf G5 noch das Schach auf E6 auch unterbindet. Aber das ist so eine gute Erinnerung daran, dass ja, nur weil der Gegner droht, irgendwie die Dame umzuwandeln, ist natürlich hier besonders extrem, weil es mit Schach ist und mit Turm mitnehmen. Ja, heißt das nicht unbedingt, dass man darauf reagieren muss. Ne? Und das hatte hier Vidit einfach vollkommen außer Acht gelassen. Aber Rapport, natürlich scharf wie eh und je, hat das realisiert.
Ja, und der ist dann da rumgelaufen, grinsend, Kaugummi essend im Spielsaal, während Vidit noch gebrütet hat und sowas überlegt hat. Und Rapport wusste genau, das Ding ist eingetütet.
Ja gut, also sobald du siehst, ist es auch recht schnell, recht klar, ne? Das ist natürlich. Ja, das Turnier, ich verfolge das ein bisschen. Ich spiele einfach immer die Partien durch, aber ich schaue das jetzt nicht live oder so. Ist auch irgendwie, also das Turnier zieht sich ewig und weiß nicht, der Spannungsbogen ist, glaube ich, auch nicht so richtig da. Ja, naja. Aber es ist cool, dass die besten Spieler der Welt da spielen. Und auch diese Schnellshow ist natürlich sicherlich unterhaltsam. Hab da schon ein paar lustige Enden von Partien gesehen. Aber ja, mich persönlich interessieren die klassischen Turniere eigentlich immer ein bisschen mehr.
Ja, man hat auch das Gefühl, dass immer dieselben irgendwie gegeneinander antreten, ne? Und wenn sie dann noch so komische Namen haben, wie jetzt da mit irgendwelchen Continental Kings oder was weiß ich was, ne, die man das ganze Jahr über nicht hört, ja, und dann zu diesem Turnier finden sich da irgendwelche Mannschaften zusammen und dann sind es wieder die gleichen Spieler, die bei den Top-Turniers ja auch antreten. Es wäre irgendwie, ja, ich finde es auch interessanter, wenn man so ein besonderes Feld zusammenstellt, so wie es jetzt die in Wijk aan Zee immer zum Beispiel machen, ne? Die haben immer eine schöne Kombination aus Allstars und Jugendlichen und so, wenn man das ein bisschen mehr selektiert, das ist halt schon manchmal so ein Überfluss irgendwie fast schon, ne, an Partien. Nakamura gegen Caruana zum 1000. Mal im Jahr.
Ja, natürlich, klar. Gut, da hat man sicherlich jetzt auch ein paar andere Spieler noch dabei, aber ja, während Brett 1 gegen aufeinander trifft, das sind natürlich die alten Bekannten, ne? Und wie du sagst, es wirkt irgendwie alles so ein bisschen random, ne? Ist dann irgendwie die Global Chess League und dann sind da irgendwelche Teams und dann spielen die da gegeneinander. Und ja, was ist dann am Ende des Tages so ungefähr? Ja, aber deshalb freut es mich auch, also auch das Kandidatenturnier, dass wir da wirklich mal ja Spieler dabei haben, die jetzt natürlich mit Matthias, aber auch mit Jiří Penko und zu gewissen Maßen auch Sindarov, wo wir einfach so neue Duelle sehen werden. Vielleicht Spieler, die noch nie in der klassischen Partie gegeneinander angetreten sind. Und natürlich auch die Allstars mit Caruana und Nakamura. Freue mich sehr auf das Kandidatenturnier auf jeden Fall. Das ist einfach immer das beste Turnier in der Schachszene überhaupt. Das ist großartig.
Ja. Und bevor wir mit einem Ausblick auf die Highlights 2026 schließen, weil da kommt nämlich noch eine ganze Menge, gibt es hier noch eine Zuschauerinnenfrage von Linda. Beim Tatort, also im Tatort gab es eine Folge zum Thema Schach. Beim Tatort wurde das Wort Remis gemieden und durch Unentschieden ersetzt. Hat man das Wort dem durchschnittlichen Tatort-Zuschauer nicht zugetraut?
Ich möchte da kurz einhaken. Ich möchte die Frage kurz ergänzen, weil wir hatten ja neulich das ZDF-Mittagsmagazin bei uns im Laden und die haben auch gesagt, sag ja nicht sowas wie Rochade oder so. Also das die Leute, die wissen nicht genau, was das ist, passt damit auf. Und du beschäftigst dich auch viel mit Marketing und natürlich nicht nur im bekannten Schachpool zu fischen, sondern auch neue Zuschauergruppen und Käufergruppen damit ja auch zu gewinnen. Muss man das so weit runterbrechen? Wie weit muss man sich da als Schachspieler sozusagen verbiegen, bis es für den allgemeinen Geschmack bekömmlich ist?
Ja, ich war ja bei diesem Tatort auch dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. als Kommentator habe ich mich selber gespielt. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, dass das so gemieden wurde, müsste ich mir jetzt nochmal anschauen. Aber um die Frage zu beantworten, ja, also wenn ich jetzt mit Schachlaien spreche, dann sage ich auch eher unentschieden als Remis. Denn dann weiß ich einfach, es gibt keine Nachfragen, es ist klar, was gemeint ist. Und ich finde, Klarheit ist dann einfach besser, gerade wenn es zwei Worte gibt, die ja hier auch das Gleiche bedeuten wie mit Remis und Unentschieden, dann, ja, warum nicht den klaren Weg wählen? Ich weiß, klar, Schachlingo ist eher Remis, aber okay, also letztendlich kommt es auf dasselbe hinaus. Und inwieweit man sich verbiegen muss, ja, das ist natürlich immer die Frage, ne? Aber ich sag mal, wenn es jetzt um solche Kleinigkeiten geht, dass man Unentschieden statt Remis sagt oder dass man eben dann nicht Rochade sagt oder Neidorf sizilianisch oder wie auch immer. Ich glaube, das kann man vertreten. Das ist auf jeden Fall im Rahmen. Und da würde ich dann eher darauf schauen, dass so die Grundsachen stimmen, das Brett richtig aufgebaut ist und solche Geschichten, dass da Schach dementsprechend gut präsentiert wird. Genau.
Genau. Weiß immer rechts unten. Das wird oft genug falsch gemacht. Ja, wir nähern uns der Stunde. Noch ein kleiner Ausblick 2026. Wir haben schon das Kandidatenturnier erwähnt, was auf Zypern stattfinden wird. Ich glaube im März, April irgendwie so. Zentrale Bundesliga-Endrunde Ende April in Berlin wird ein Highlight. Dann haben wir noch den Schachgipfel in Dresden im Juli, den deutschen Schachgipfel. Die Schacholympiade haben wir auch noch. Das, da muss ich sagen, ist ja mein Highlight immer, weil ich es einfach großartig finde, zuzuschauen, wenn so viele Nationen gegeneinander antreten. Und gegen Ende des Jahres werden wir noch die Schachweltmeisterschaft haben, möglicherweise wieder eine Freestyle-Tour. Und dann gibt es noch diese neue Total Chess Tour. Du grinst, Ja, Niklas, willst du dazu was sagen oder willst du, du darfst dir die Frage jetzt aussuchen. Magst du was zur Total Chess 2 sagen oder magst du einen Ausblick auf 2026 werfen?
Ja, es ist natürlich immer, jedes zweite Jahr ist dann natürlich so ein Superjahr, ne? Also
Ja.
du hast Kandidatenturnier, du hast Schacholympiade und du hast Schachweltmeisterschaft, also so drei Mega-Events, während natürlich dieses Jahr, ja, dann hast du eben World Cup und Grand Swiss, sind auch nicht schlecht, aber irgendwie so im Vergleich ist halt, sind die
Kleiner.
geraden Jahre schon deutlich heftiger. Was uns natürlich freut als Schachfans, keine Frage, aber für die Schachspieler hat man das Gefühl, einfach, ich habe auch mit Kawana in Südafrika drüber gesprochen, man hat das Gefühl, jedes Jahr wird es voller, einfach jedes Jahr wird es voller. Klar, sie müssen nicht alles spielen, und es ist ja auch gut, irgendwie die Auswahl zu haben, aber ja, der Schachkalender wird immer voller, gerade auch mit diesen zusätzlichen Touren noch, ne? Da ist jetzt Freestyle, die Grand Chess Tour gibt es natürlich auch schon lange, wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Jetzt gibt es dieses erste Event oder dieses, ja, es wird so ein Test-Event, wenn ich das richtig verstanden habe, für diese Total World Championship-Geschichte. Ja, gut, der Name ist einfach eine absolute Katastrophe. Sonst ist das ja sicherlich eine coole Sache, auch dass dann Magnus da irgendwie Interesse hat und dabei sein wird. Gut, wahrscheinlich wurde das in Zusammenarbeit mit ihm ausgearbeitet, dieses ganze Konzept. Aber ja, also der Name, den sollten sie auf jeden Fall ändern. Das ist einfach, Vidit hat ja da ein sehr schönes Instagram-Video zu gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja, musst du dir mal anschauen, Johnny. Du hast gesehen, Michael, ja?
Ja, ist
Ja,
witzig.
er erklärt quasi, also er spielt zwei Rollen und der eine ist der Schachlei und der andere ist, er erklärt quasi die ganzen verschiedenen Weltmeisterschaftsnamen und so weiter und so fort. Und ja, ist also jetzt noch einfach irgendwie ein Turnier zu haben, was irgendwie World Championship mit drin hat. Naja. Und auch muss ich sagen, das muss ich jetzt auch noch loswerden dazu, dass irgendwie dieses Turnier, glaube ich, zwei Slots vergibt für das Kandidatenturnier. Das
Ja.
macht in meinen Augen auch absolut gar keinen Sinn, weil diese World Championship Serie, die ist ja, die hat ja gar kein klassisches Schach. Die hat Schnellschach und ich glaube vielleicht das längste ist 45, ich weiß nicht genau, 45 Minuten, auf jeden Fall kein klassisches Schach. Und dann entscheidet das zwei Plätze für das klassische Kandidatenturnier. Also das erschließe ich mir überhaupt nicht, weil es sind einfach andere Bedenkzeiten und damit andere Fähigkeiten. Also das kann man ja nicht vergleichen. Du machst ja auch kein Bullet-Turnier, womit du dich für, weiß ich nicht, die Schnellschach-Weltmeisterschaft qualifizierst oder sowas. Ist ja eigentlich unsinnig. Aber ja gut. Genau, aber wir können uns auf jeden Fall auf ein schönes 2026 freuen. Tadas Tiis ist auch gut, Tadas Tiis ist jedes Jahr. Ist natürlich auch schön, dass dieses Traditionsturnier weiterhin bestehen bleibt. Und auch immer ein super Turnier, hast schon gesagt, ne, mit dem Teilnehmerfeld immer sehr gemischt, langes Turnier. Jeder einmal gegen jeden, 13 Runden. Ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Ja, also wir können uns freuen auf ein schönes Schachjahr, denke ich.
Ich finde das ganz
Absolut.
wichtig, was Niklas gesagt hat. Also früher war Tata Steel so eins der Turniere, wo, also ich, als ich jugendlicher Schachspieler war, lang, langes her, vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, war Tata Steel eines der Turniere, wo man hingefiebert hat, weil es eines der wenigen Top-Turniere war, wo man sich dann mal hinsetzen konnte, das in Ruhe gucken konnte und die Partien live verfolgt hat. Damals ein gemeinsamer bekannter Freund von uns, Marijn van Delft, natürlich dann mit der niederländischen Verbindung auch immer noch, der einen ein paar Insights liefern konnte. Und heute ist das so ein bisschen auch ein Turnier halt von vielen. So, das ist halt immer noch so für die Schachklassiker, für die Schachfeinschmecker ist das immer noch großartig, aber es ist nicht mehr so dieses Highlight. Weil es überall, wo man hinguckt, ständig spielen die Top-Leute. Das ist eine Entwicklung. Also Leute, die neu
Ja,
dazugekommen sind, können sich das gar nicht
ja,
vorstellen, wie das
ja.
ist.
Nee, absolut. Und dadurch verliert natürlich jedes einzelne Turnier so ein bisschen an Wert, weil du sagst es schon, es ist nichts Besonderes mehr, die Topspieler in Aktion zu sehen. Und ich habe ja immer mit Peter Leku kommentiert bei diesen ganzen Freestyle-Turnieren. Und der hat eben auch erzählt, ja gut, früher, da gab es vier Turniere im Jahr. Du hast diese vier Turniere hast du als Topspieler gespielt. Du hast Weikernsee gespielt. Du hast Linares gespielt. Das war dann irgendwie, weiß nicht, Februar, März oder so. Dann gab es Dortmund. Und ja, dann gab es, glaube ich, noch irgendein anderes, irgendwie sowas. Und das war's. Das war's dann einfach so. Und in der Zeit dazwischen hast du dich vorbereitet. Und ja gut, sonst gab es nichts. Und jetzt ist wirklich ja von einem Turnier zum nächsten. Wobei man allerdings sagen muss, klassische Turniere gibt es, naja, jetzt auch nicht so viele. Ne? Also würde mir Tata Steel einfallen.
Wenn Chess Tour ein paar Stationen.
Ja, die Chess Tour, genau. Und dann Norway Chess. Ja, aber... Ja, also man hat das Gefühl, es gibt ständig irgendwas, aber viel davon ist eben auch ja Schnellschach und Blitz und so weiter. Ne?
Ja. Ja. Oder Computerschach, denn die Frage kommt von einem Computerschach-Weltmeister, beziehungsweise der Hinweis der Erdogan Güneş.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja, gut, Niklas, wir kommen zum Call-to-Action-Block. Ich glaube, das, was die Zuschauer von dir erwarten und erwerben können, haben wir schon ein bisschen genannt mit Chessens und auch Modern Chess. Hast du noch irgendwelche Sachen, die du auf dem Herzen hast, sei es kommerzieller oder ideeller Art, die du loswerden möchtest?
Kommerzieller oder ideeller Art?
Ja, gut, also...
Kombi.
Ja, ich sag mal so, das Wichtigste ist beim Schach Spaß zu haben, ne? Und ich glaube, heutzutage gibt es immer so einen großen Fokus auf das Rating und ob jetzt die Elo, DWZ und ich kenne es ja von mir selber, ne? Ich hatte das ja vorhin schon gesagt. Ich probiere jetzt ein bisschen zurück zur Freude am Schach, ohne irgendwie zu verkrampfen oder auf die Elo-Zahl mal zu schauen. Einfach Schach spielen und schauen, was passiert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für unsere Zuschauer und für alle, die Schach spielen. Spaß haben beim Schach und sich nicht, nicht immer so sehr auf die Zahl schauen. Und naja, wenn ich jetzt noch das Kommerzielle mit reinbringen darf, mehr Spaß am Schach hat man natürlich, wenn man sich verbessert und mehr Partien gewinnt. Und wenn man das erreichen möchte, dann findet man auf jeden Fall bei mir die passenden Trainingsmöglichkeiten, gerade auf Chessens. Das ist meine Online-Schachschule, wo wir ja von Null auf bis hin zu Expertenlevel oder Fidemeister-Level alles abdecken und alles in Videokursform mit Aufgaben und einer Community und der Möglichkeit, Fragen zu stellen und dies und das. Also wir haben da über die Jahre wirklich ein, wie ich finde, sehr umfassendes Angebot ausgearbeitet. Und für alle, die gerne ihr Schach verbessern wollen, können da gerne vorbeischauen. Und für die, die gerne ihr Öffnungsrepertoire verbessern wollen oder da einfach ein Repertoire übernehmen wollen, auf dem Silbertablett serviert, die finden das auf modernchess.de. Das ist meine zweite Seite. So, Werbung vorbei.
Genau. Und ja, Rüdiger, vielen Dank für das Kompliment. Ja, Johnny, wir haben natürlich auch noch was. Also ich glaube, dich sieht man als nächstes in Potsdam bei der deutschen Schachamateurmeisterschaft.
Du wolltest sagen, dich sieht man sowieso viel zu häufig.
Nein.
Kann man ja genau. Also der Plan ist ja, dass ich am 28.12. so einen Jahresrückblick mache. Da wollte ich das so ein bisschen anhand auch der Titelseiten der Zeitschrift Schach machen, dass man das Jahr mal so ein bisschen durchgeht, was war eigentlich los. Und genau, dann bin ich, und das ist für mich, wird das wahrscheinlich das besonderste Turnier meines Lebens werden, die Deutsche Schachamateurmeisterschaft. Vom 2.1. bis 4.1. haben wir als Chess Tigers einen Stand, weil mein Sohn Oskar, der jetzt 6,5 ist, dort das erste Mal ein klassisches Schachturnier mitspielt.
Oh, okay.
Hat jetzt einige Schnellturniere schon mitgespielt, hat super viel Spaß, immer so ein paar Pünktchen hier und da und hat vor allem Freude. Und jetzt, spielt er da mal ein klassisches Turnier mit, freut sich aber auch sehr, den Stand mit mir zusammen zu betreuen. Also er hat hier, als ich mal eine Zeit lang keinen Schachstand gemacht habe, hier bei uns im Haus mal einen eigenen Bücherstand aufgemacht, weil er einfach dieses Bücherstand-Feeling mal wieder haben wollte. Also genau, wir sind da, ich glaube, wir bauen schon am 1.1. auf, weil es ein Blitzturnier am 1.1. abends gibt, dort in Potsdam. Und dann sind wir da vom 1.1. bis 4.1. und haben da alle Hand von Sachen parat.
Ja. Und ich weiß nicht, ob du schon zu unserer neuesten Erfindung oder Einrichtung, was sagen wir, Stichwort Turnierserie?
Ich glaube, da schauen wir nochmal, dass wir dann noch ein bisschen das haben. Aber da gibt es einige Sachen in der Pipeline bezüglich Turniere, zusätzliche Benefits zu bieten. Aber da kommt die Ansage dann noch, wenn wir ein paar mehr Termine etc. haben.
Prima. Ja, dann sage ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern des Schachtalks in diesem Jahr von meiner Seite aus schon mal vielen Dank. Frohe Weihnachten. Wie gesagt, nächste Woche an derselben Stelle 20.15 Uhr nur mit Johnny. Ich bin im Weihnachtsurlaub. 4. Januar weiß ich noch nicht genau. Ich habe 6 oder 7 Leute angefragt. Die sind aber alle noch in den Januarferien. Ich werde noch versuchen, jemanden zu finden, der vielleicht kurzfristig noch zusagt für den 4. Januar. Ansonsten würde es am 11. Januar spätestens weitergehen mit Niklas Schenk von der Sportschau, der berichten wird von seinen Gesprächen mit Vincent Keimer und Wladimir Kramnik und Co. Also das wird auch sehr interessant. Und dann wünsche ich allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Frohe Weihnachten allerseits.
Frohe Weihnachten,
Niklas, dir auch nochmal danke. Auch alles Gute gerne. Natürlich.
War sehr angenehm mit euch. Hat Spaß gemacht. Danke euch.
Danke. Dürfen dir. Wir nochmal anrufen?
Ja.
Okay. Prima. Alles klar. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.
So. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.